Wissenschaft kurz erklärt.
Zu Warum denken wir in Schubladen?
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen. Mein Name ist Melanie Bock und ich arbeite an der Technischen Universität Hamburg. Und im Rahmen meiner Forschung für die Hamburg Open Online University freue ich mich sehr, heute mit Kirsten Hane über den psychologischen Prozess des Schubladendenkens zu sprechen. Liebe Kirsten, schön, dass du da bist. Und bevor wir in die Thematik einsteigen, erzähl uns gerne ein wenig über dich und in welchem Feld du tätig bist.
Ja, sehr gerne. Genau, ich bin Kirstin Hane. Ich arbeite seit fast 5 Jahren, in 2 Wochen ist es soweit, in Teilzeit als Manager Diversity, Equity and Belonging. Ich glaube, der längste Jobtitel, den ich jemals hatte. Über die Begriffe sprechen wir vielleicht nachher auch noch ein bisschen expliziter. Ich mache das in Teilzeit und drumherum arbeite ich als Business Coach und Trainerin und als Trainerin tatsächlich auch mittlerweile ganz viel im Diversity-Kontext, wo es unter anderem auch um das Phänomen geht, worüber wir heute ein bisschen sprechen werden, das Schubladendenken. Genau, das passt ganz gut. Berufliche Klammer drumherum ist immer so ein bisschen mit Menschen, für Menschen. Ich komme aber ursprünglich ganz klassisch aus Marketing, habe BWL studiert und habe dann irgendwie einen Shift hingelegt zu den Themen, die ich jetzt heute mache. Genau.
Super, wunderbar. Vielen Dank. Dann lass uns direkt übergehen zu dem heutigen Thema. Und du hattest es auch schon ein bisschen gerade angeschnitten. Erzähl uns doch gerne, wieso stecken wir Menschen in Schubladen und warum passiert diese Kategorisierung auch ganz automatisch bei uns?
Ja, genau. Also das ist mir auch in den Trainings und Schulungen dazu immer ganz wichtig zu sagen, das ist keine böse Absicht, sondern das hat einen guten Grund. Ich zeige in meinen Trainings immer ein Video, wo davon die Rede ist, dass unser Hirn in jedem Moment mit 11 Millionen Bits an Informationen befeuert wird sozusagen, davon aber nur 40 Bits, was ein sehr kleiner Anteil ist, bewusst verarbeiten kann. Also daran merken wir, dass es in erster Linie im Prinzip eine Schutzfunktion des eigenen Gehirns ist, weil es sonst komplett überfordert wäre. Das heißt, wir müssen Dinge automatisieren, stereotypisieren und das ist ganz häufig im Alltag eine unglaublich große Hilfe. Und gleichzeitig ist es eben, wenn man auf Menschen schaut, kann man sich wahrscheinlich schon so ein bisschen vorstellen, ist es vielleicht dann gar nicht mehr so hilfreich, weil wir auch da eben, wenn wir nicht aufpassen und wenn wir uns dessen nicht bewusst werden, Menschen in Schubladen stecken. Das ist eben genau das Wort, was passiert. Und das ist meistens negativ konnotiert, was wir da tun. Also es gibt manchmal auch eine Überhöhung von Menschen, indem wir sie in eine Schublade stecken, indem wir positive Annahmen treffen. Und häufig ist es aber im Alltag, wenn es dann so in Richtung Diskriminierung geht, passiert es eben in einem deutlich negativen Sinne. Und auch da, wie gesagt, hat unser Hirn ist in diesem Automatismus eben weiterhin gefangen, weil wir, das merke ich auch selber persönlich an bestimmten konkreten Personen oder Lebensmodellen, eben Dinge kennenlernen im Laufe unseres Lebens. Also die Frage, wo kommen wir her, in welcher Kultur sind wir groß geworden, wie sind wir erzogen worden, was sind Werte, was sind Dinge, mit denen wir in Berührung gekommen sind, auch über mittlerweile Social Media, Kommunikationskanäle, was sind Menschen, Lebensmodelle, Lebenssituationen, die für uns quasi normal sind, in ganz vielen Anführungszeichen, und die wir als gegeben so hinnehmen, und was sind Situationen, mit denen wir vielleicht noch nicht so häufig in Berührung gekommen sind und die wir deswegen erstmal als, sage ich auch wieder bewusst in Anführungszeichen, andersartig sozusagen abstempeln. Und im Worst Case passiert dann eben, dass wir das in etwas Gutes und etwas Schlechtes einstufen. Und da habe ich selber, wenn ich das kurz einfügen darf, ich merke selber bei mir, in unserem Elternhaus gab es ein lesbisches Paar, die sind ein- und ausgegangen. Das waren sehr enge Freundinnen. Die haben ein schwules Paar dann auch immer mitgebracht. Das heißt, ich bin damit aufgewachsen, dass es homosexuelle Paare gibt. Und ich habe erst viel später verstanden, dass das etwas ist, worüber andere aktiv nachdenken oder sprechen. Für mich gehörte das wirklich von Kleinkindbeinen an dazu. Während ich mit anderen Situationen, zum Beispiel Menschen mit einer bestimmten Behinderung, vielleicht noch nicht in Berührung gekommen bin und da will ich auch immer großzügig sagen, auch obwohl ich das beruflich mache, mich mit diesen Themen zu beschäftigen, tickt mein Hirn ja weitestgehend wie das von allen anderen auch. Das heißt, auch mir passiert es, dass ich manchmal da stehe und überfordert bin, vielleicht auch unbewusst erstmal in eine Ablehnung gehe, weil ich nicht weiß, wie ich mit einer bestimmten Situation oder Person umgehen kann. Und wie gesagt, das ist ein ganz normaler Prozess. Gut ist, wenn wir uns diesem Unbewussten bewusst werden, weil nur dann können wir im Alltag damit etwas tun.
Vielen Dank, richtig. Es ist ja so ein bisschen das Problem durch diese Prägungen, die ja dann irgendwann auch implizit in uns stattfinden. Und ja, wie du auch richtig schön gesagt hast, eigentlich können wir auch gar nichts dafür. Danke auch für das gute Beispiel aus deiner Vergangenheit. Was konkret bedeutet das nun für uns und unsere Umgebung? Wie können wir damit umgehen?
Also im ersten Schritt bedeutet es eben zum Beispiel, wenn wir in so einen Arbeitskontext zum Beispiel reinschauen und es geht darum, Projektbesetzung zu machen oder eine Gruppenarbeit irgendwie aufzusetzen oder im Arbeitsleben als Führungskraft eine Stelle zu besetzen, eine Person zu befördern, dann kann es eben, wenn wir mal so ganz klassische Biases, diese Voreingenommenheiten nehmen, sein, dass wir sehr nah an den Menschen sind, die uns sehr ähnlich sind. Also dieser sogenannte Minimi-Effekt ist so ein Klassiker. Wir sind sehr schnell mit Leuten im Kontakt, die uns sehr ähnlich sind, weil wir glauben, sie sehr gut einschätzen zu können, weil wir da gar nicht lange ausprobieren müssen, wie wir miteinander kommunizieren können, weil wir im faktischen oder auch übertragenen Sinne sozusagen eine Sprache sprechen, weil wir uns irgendwie verbunden fühlen. Und das kann eben dafür sorgen, dass wir andere, auch da ist mir wichtig zu sagen, unbewusst gar nicht erst auf dem Schirm haben, die vielleicht für eine Aufgabe auch viel geeigneter wären. Und vor allem mit Blick auf Diversity, also Vielfalt, kann uns wahnsinnig viel entgehen, weil wir eben immer dieselben Köpfe und dieselben Denkweisen und dieselben Werte und dieselben Perspektiven und vielleicht auch fachlichen Hintergründe irgendwie zusammenbringen, aber eben dann auch immer in unserem eigenen Sumpf sozusagen bleiben. Ne? Also das ist, glaube ich, der eine Aspekt. Wir verlieren ganz viel Perspektivenvielfalt, wenn wir bei diesem Minimi-Effekt mal bleiben, und gleichzeitig grenzen wir Personen aus, die eigentlich nie eine Chance bekommen, weil sie immer halt außerhalb dieses Radius irgendwie sind. Und es gibt über 200 Biases, die will ich jetzt nicht alle rauf und runter rattern, aber ich finde, an diesem ersten Klassiker wird schon sehr deutlich, was passiert. Und auch da ist es, wie gesagt, keine bewusste Ausgrenzung, aber die passiert eben dann. Und das ist etwas, was wir uns eben dann im Alltag bewusst machen sollten, weil zu hoffen, dass der Bias komplett weggeht, ist wahrscheinlich schwierig, weil eben unser Hirn so funktioniert, wie es funktioniert. Aber sich dessen bewusst zu sein und dann vielleicht nochmal diesen Moment innezuhalten, kann ein guter Schritt sein.
Mhm. Vielen Dank. Du bist ja auch selber Diversitätstrainerin. Also du meintest gleich Diversity, Equity und Belonging sogar. Ich glaube, der andere Termini ist Diversity, Equity und Inclusion. Das ist so ein bisschen, worüber wir auch gerade gesprochen haben, warum uns es aufgrund dieser Voreingenommenheit auch so schwerfällt, diese Andersartigkeit tatsächlich manchmal anzunehmen. Könntest du vielleicht auch den Begriff Diversity, Equity, Inclusion auch nochmal ein bisschen näher erläutern für unsere Zuhörer?
Genau. Gerne. Also Diversity, habe ich eben einmal schon kurz gesagt, ist eben nichts anderes als Vielfalt im Deutschen. Und das bedeutet eben, dass ich erstmal eine Akzeptanz dafür habe, dass Menschen unterschiedlich sind, dass also schon die Menschen vielfältig sind, dass die aber auch eine Perspektivenvielfalt mitbringen, was tatsächlich also bei uns im Unternehmenskontext immer ein Punkt auch ist, wo wir sagen, wir schaffen die Probleme, die wir aktuell zu lösen haben, in Unternehmen, in der Welt, überhaupt, was gerade alles an Komplexität da ist, schaffen wir nur, wenn wir vielfältige Perspektiven haben. Also es geht bei meiner Rolle und in diesem Begriff sowohl um die Vielfalt der Menschen, aber dann also und auch um die Anerkennung dieser Vielfalt, dieser Unterschiedlichkeit und vor allem um die positive Anerkennung, nämlich als Chance, dann eben damit auch insgesamt besser zu werden. Dass wir merken, wir schaffen es, funktioniert nicht, wenn wir fünfmal dasselbe Gehirn im Raum haben und denselben Typus. Wir brauchen auch Leute, die eine andere Perspektive haben, die auch mal eine kritische Frage stellen, die aus einer völlig anderen Lebenswelt kommen und sagen, huch, da habt ihr aber jetzt wirklich was nicht bedacht. Ich habe das bisher ganz anders erlebt. Beim Thema Equity, das ist sozusagen die Brücke zwischen Diversity und Belonging. So ist es für mich immer in der Erklärung. Da geht es darum, dass ich echte Chancen, Gleichheit oder Gerechtigkeit erstmal herstelle. Es geht nicht darum zu sagen, alle sind gleich, sondern es geht darum zu sehen, dass sie eben nicht gleich sind und dann zu gucken, was brauchen wir denn, damit sozusagen an der Startlinie alle dieselben Voraussetzungen haben. Ein schönes Beispiel ist für mich da immer zum Beispiel eine Zielgröße von Frauen in Führungsebenen. Wenn ich das wirklich erreichen will, brauche ich möglicherweise Programme, die dafür sorgen, dass mehr Frauen in diese Führungsrollen kommen. Wo dann manche männlichen Personen dann sagen, das sei jetzt aber unfair, warum kriegen jetzt die Frauen was und wir nicht? Naja, weil wir davon ausgehen, dass es für bestimmte Situationen, ich will das auch immer einschränken, um auch da nicht zu stereotyp zu werden, aber das ist eben ein sehr plakatives Beispiel, zu sagen, es ist offensichtlich so, dass vor allem in bestimmten Berufsfeldern immer noch mehr Männer befördert werden und in den Führungsetagen sitzen. Und wenn wir das wirklich auf ein Level heben wollen, dann braucht es Programme, Maßnahmen, die da diese Ungleichheit sozusagen aufheben. Ein anderes Beispiel könnte auch sowas sein wie eine Schwerbehindertenvertretung zum Beispiel. Also ganz explizit für Menschen mit einer Behinderung, dass es da Personen gibt, die hier nochmal eine andere Unterstützung geben, die Menschen ohne Behinderung eben nicht brauchen. Das ist so das, was man vielleicht unter Equity mal sehr plakativ so benennen könnte. Und Belonging ist für mich halt der Begriff, den ich bewusst nutze statt Inclusion. Das ist tatsächlich aus dem US-Amerikanischen, kommt häufig Inclusion, was eben, finde ich, im Deutschen immer so ein bisschen die Gefahr birgt, dass man es mit Inklusion übersetzt. Und das ist halt im Deutschen nur der Blick auf Menschen mit Behinderung. Also wir kennen vielleicht inklusive Kindergärten, inklusive Schulen. Da ist es sehr plakativ, wo eben Kinder mit Behinderung, mit Kindern ohne Behinderung irgendwie zusammenkommen. Und das war mir für meinen Titel zu gefährlich, weil ich eben nicht Inklusionsbeauftragte bin, was tatsächlich auch in einer Firma etwas anderes ist. Deswegen habe ich mich bewusst für den Begriff Belonging entschieden, der aber dasselbe meint wie Inclusion, nämlich dieses Zugehörigkeitsgefühl. Also nur wenn wir es schaffen, aus der Vielfalt und damit auch ja Heterogenität der Menschen vorne, hinten wieder eins werden zu lassen, dass alle sich zugehörig fühlen, dass wir uns anerkennen, wertschätzen, die Potenziale nutzen, die wir da haben, dann haben wir ja wirklich eine Chance. Weil auch ganz ehrlich, Diversity ist halt kein Selbstzweck. Und wenn wir nur Vielfalt haben, aber es nicht schaffen, dass alle nachher sozusagen auch mittanzen dürfen auf der Tanzfläche, dann ist es eher hinderlich, weil dann stehen wir uns gegenüber und wissen nichts miteinander anzufangen. Also wir brauchen dann wieder diese Brücken, diese Bindemittel, die dann und auch Rahmenbedingungen, wo wir alle so sein dürfen, wie wir sind, wo wir auch sagen dürfen, ich bin hier gerade überfordert, wo wir frei über unsere sexuelle Orientierung sprechen, wo wir Sprachbarrieren irgendwie gemeinsam auflösen und es nicht in diesem Wir und die anderen bleibt. Dann haben wir, glaube ich, möglicherweise sogar mehr Schaden angerichtet als geholfen.
Vielen Dank, ja, das hast du sehr gut formuliert. Ich finde auch diesen Unterschied zwischen Belonging und Inclusion ist, glaube ich, auch im Deutschen echt nochmal wichtig hervorzuheben. Du hast jetzt auch schon ein bisschen angedeutet, was es braucht, auch für Unternehmen, um Diversity und Equity und Belonging, um deinen Terminus auch zu nutzen, ein bisschen voranzubringen. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, wir wissen jetzt gut, wir sind als Individuen auch ein bisschen voreingenommen. Wir wissen jetzt, was es braucht. Was können wir denn selber machen, um unsere Unconscious Bias oder unsere Voreingenommenheit, worüber wir am Anfang ja auch viel gesprochen haben, was können wir selbst dagegen tun?
Also, als Trainerin würde ich natürlich sagen, Trainingsbesuche dazu. Also es gibt mittlerweile wirklich wahnsinnig viel zu diesem Thema und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass es so in den letzten 2-3 Jahren ist es so ein, das ist so eins dieser Buzzwords aus dem Kontext Diversity gerade geworden zuletzt. Und es ist, ja, wenn man das englische Wort nimmt, Unconscious Biases, ist es genauso schwierig, gut auszusprechen, wie wenn man versucht, auf Deutsch zu sagen, unbewusste Voreingenommenheiten. Aber das ändert nichts daran, dass es sehr gut ist, sich damit mal bewusst auseinanderzusetzen. Und was ich generell eine gute Idee finde, wenn es um Menschen geht, ist eben immer mit Menschen statt über Menschen zu sprechen. Also in den Kontakt zu kommen mit Menschen, die man vielleicht noch nicht kennt. Und wir alle haben ja so ein sogenanntes Bauchgefühl. Und wenn wir auch nochmal auf das Phänomen zurückkommen, dann geht es davon aus, oder das ist auch eine Tatsache über das Phänomen hinaus, dass unser Hirn 90 oder sogar 95% des Denkens und Handelns unbewusst macht, beziehungsweise instinktiv macht. Das heißt, nur 5-10% unseres Denkens und Handelns passieren bewusst. Das ist wenig. Und wenn wir uns das einmal bewusst machen, wiederum, dann benutze ich wieder das Wort, dann schaffen wir es vielleicht im Alltag auch immer mal so einen Moment zu haben. Ich finde immer so, wenn man so denkt, mein Bauchgefühl sagt mir gerade, dann kann das was Gutes sein. Es kann aber auch ein Indiz dafür sein, dass genau der Instinkt gerade zugeschlagen hat, sage ich mal bewusst. Und uns eine Entscheidung quasi abnimmt, die wir vielleicht, wenn wir uns einen kurzen Moment der Auszeit genommen hätten und dem Verstand Zeit gegeben hätten, auch sich einzuklinken sozusagen in die Entscheidungsfindung, dass wir zu einem anderen Schluss kommen. Weil dieses Bauchgefühl zum Beispiel wieder mit Blick auf Menschen, der ist mir sympathisch und die eher nicht so, da fühle ich mich hingezogen, da fühle ich mich eher abgestoßen, das ist oft genau dieses Instinktive. Und das muss gar nicht falsch sein. Es ist nur gut, wenn wir dem Verstand die Möglichkeit geben, einmal den Gegencheck sozusagen zu machen. Ich hatte jetzt neulich gerade in einem Training, fand ich ganz schön dieses Bild, naja, aber wenn ich jemanden nicht in meinem Sandkasten haben will, dann ist das doch auch okay. Und dann habe ich gesagt, ja, es ist okay, wenn es eine bewusste Entscheidung ist. Wenn ich aber aus diesem instinktiven Unbewussten heraus sage, ah nee, lieber nicht, dann entgeht mir eben wieder eine Chance. Also dieser Moment, sich einen Moment Zeit zu nehmen, das ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt. Und wir sagen ja alle immer in unserem Alltag, dafür haben wir keine. Wenn wir uns aber bewusst machen, dass wir vielleicht auch bessere Entscheidungen treffen, zum Beispiel bei Besetzungsentscheidungen oder auch für uns selber, ne, was wir alles mal eben so schnell noch irgendwie entscheiden und machen, muss gar nicht so das Richtige für uns sein. Und ich glaube, diesen Moment Zeit sich zu nehmen, ist für etwas, was wir jederzeit selber mit uns machen können. Und ich glaube, in den Dialog gehen und auch offen die Dinge anzusprechen, die uns vielleicht irritieren. Also auch zu sagen, zum Beispiel in meinem Fall, eine Person mit einer Behinderung, zu sagen, du, ich bin gerade ein bisschen überfordert, ich weiß gerade nicht genau, was ist ein richtiges Verhalten, was würde dir gerade helfen, was kann ich tun? Und oft haben wir ja Angst, da spanne ich den Bogen jetzt ein bisschen weiter, etwas Falsches zu sagen, gerade im Kontext Diversity und etwas, wo wir noch nicht mit in Berührung gekommen sind. Aber das ist eben auch, also dann wird es nicht besser. Dann lerne ich nichts und dann überwinde ich auch eben diese Schnellstraße nicht. Ne? Dann bleibe ich immer auf dieser Schnellstraße und habe dem Instinkt auch gesagt, du machst das schon. Das kann ja auch eine Entscheidung sein. Aber wenn ich bewusst sage, Mensch, ich merke das gerade bei mir, ich reflektiere das gerade mal ein bisschen, dann bedeutet das auch zu lernen, Fragen zu stellen, vielleicht auch Fehler zu machen. Aber eben dieses Mitmenschen statt über zu Menschen zu sprechen, halte ich im Dialog für total wichtig und für einen selber eben dieses Moment mal, wieso ist mir diese Entscheidung eigentlich gerade so leicht gefallen? Und vielleicht habe ich da zu schnell dem Instinkt sozusagen die Tür aufgemacht.
Voll und vielleicht auch diesem Schamgefühl auch manchmal, ne? Manche Leute haben ja wirklich auch Schwierigkeiten über Diversity oder über Vielfalt, sich da wirklich stark mit auseinanderzusetzen, ne?
Ja.
Weil sie auch manchmal sehr viel Angst haben, gerade auch beim Gendern oder Ähnliches, was Falsches zu sagen.
Genau. Ne? Ich habe jetzt gerade am Dienstag auch wieder ein Training gegeben, da ging es um das Thema Allyship, also diese Idee, wenn wir es auch versuchen, ins Deutsche zu übersetzen, so Verbündeter zu sein für eine andere Person, einer Randgruppe oder einer, irgendwie jemanden, der gerade weniger Privilegien hat als ich selber. Und da geht es auch genau darum, dass ich, es gibt so dieses eine schöne Zitat von Brené Brown, diese Angst, Dinge falsch zu machen, über das zu stellen, ist quasi der Inbegriff von Privilegien. Ne? Also wenn ich mich immer wieder rausziehen kann, dann ist es ein gutes Zeichen dafür, dass ich das Problem offensichtlich nicht habe. das finde ich auch einen sehr, sehr schönen Gedanken, dass sobald man merkt, ich traue mich nicht, ich habe Angst, was falsch zu machen oder ich lehne etwas pauschal ab, da nochmal hinzuhören, zu gucken, was ist es eigentlich? Ne? Was hält mich gerade ab oder was hat mich so schnell in diese Meinung gebracht? Und das ist für mich generell auch in meiner Rolle immer wieder spürbar. Ich finde es total okay, wenn man am Ende Dinge ablehnt, aber ich finde es unglücklich, wenn man Dinge ablehnt, ohne sich mit ihnen mal wirklich beschäftigt zu haben. Und das erlebe ich häufig. Und das Thema, was du gerade angesprochen hast, der Sprache, ist so eins, wo ich manchmal dann erlebe, dass Menschen noch gar nicht versucht haben zu verstehen, was ist denn die Idee von gendergerechter oder genderneutraler Sprache? Wozu ist das, was ist der Unterschied zwischen liebe Kolleginnen und Kollegen und liebe KollegInnen? Naja, liebe Kolleginnen und Kollegen ist binär, sind Mann und Frau. Und bei KollegInnen sind es eben auch alle anderen Geschlechter. Und ob ich dann daran glaube, in Anführungszeichen oder nicht, dass es das überhaupt gibt, was anderes als Mann und Frau, ist dann wieder nochmal eine andere Diskussion. Aber oft erlebe ich also schon wenn der Begriff Diversity irgendwo steht, haben ja Leute zum Teil schlechte Laune, ohne verstanden zu haben, naja, aber die gibt es ja eh. Also ob du das jetzt gut findest oder nicht, Vielfalt ist ja da. So, ne? Das andere, darüber kann man sprechen, da braucht es mehr Aktion und aktives Einsetzen, aber die Vielfalt geht ja nicht weg, bloß weil du das Wort blöd findest. Und das finde ich immer spannend, was da so auch wahrscheinlich instinktiv und unbewusst so passiert.
Ja, vielen, vielen Dank, Kirsten. Das ist tatsächlich auch einfach schwierig, weil der Diversitätsbegriff natürlich sehr viel fällt in letzter Zeit. Und die Leute so ein bisschen, ich glaube, es einfach auch für viele was anderes bedeutet. Deswegen bin ich dir auch sehr, sehr dankbar, dass du heute uns ein bisschen Licht ins Dunkel geführt hast, was unsere unbewusste Voreingenommenheit macht mit uns, wie wichtig es ist, sie uns bewusst zu machen und auch, wie wir es schaffen können, tatsächlich dagegen aktiv anzuarbeiten, indem wir einfach eigentlich jeder Person die Chance geben, sie kennenzulernen. So.
Und ich finde auch da nochmal vielleicht ergänzen, mir ist immer wichtig, ich muss ja trotzdem am Ende nicht alle mögen. Also ich muss auch nicht jedes Lebensmodell selber gut finden. Ich darf ja immer noch die Entscheidung treffen, ja, mach du mal deins, ich mach meins. Aber das ist dann eine bewusste Entscheidung. Und ich glaube, das ist was, wo ich immer wieder versuche, so ein bisschen hinzuwirken. Du musst ja nicht, bloß weil du jetzt mal verstehst, wie es ist, auch immer noch, für schwule Männer oder lesbische Frauen in Deutschland zu leben, heißt es ja nicht, dass du jetzt schwul werden musst. Und manchmal ist das, glaube ich, in den Köpfen so ein, ich muss das dann auch gut finden. Ich finde auch nicht, dass jede Person gendern muss, aber ich finde es gut, wenn man sich damit einmal bewusst auseinandergesetzt hat und warum auch immer dann zu einer Entscheidung kommt. Und diesen Moment würde ich mir mehr wünschen, diese Auseinandersetzung, den Dialog und diese bewusste Entscheidung oder genau, also das fehlt mir manchmal. Mir ist es manchmal zu sehr von Reiz oder Impuls zu Ablehnung gesprungen und dazwischen hat irgendwie gar nichts stattgefunden. Und das glaube ich, ist schwierig und mir fällt gerade ein Zitat noch so ein bisschen ein vom Diversity Summit in Frankfurt, wo ich neulich war. Eben habe ich schon so ein bisschen angedeutet, Diversity is a fact, Inclusion is an act. Also Vielfalt ist eh da. Für Inclusion oder in meinem Fall Belonging, Zugehörigkeit, da braucht es aktives Tun. Und das ist das, was ich mir wünsche, dass wir dahin kommen, auch diese Trennung zu machen. Ich kann Vielfalt nicht wegignorieren. Ich kann mir dann im nächsten Schritt überlegen, ob ich einen Beitrag dazu leisten will, dass es auch für Menschen, die anders sind oder anders leben als ich, leichter wird, dieses Leben zu leben. Aber den ersten Punkt wäre schön, wenn wir das mal akzeptieren, dass es eben da ist.
Ja, auf jeden Dank, Kirsten. Das ist ein wunderschönes Schlusswort und hat nochmal super zusammengefasst, worum es wirklich geht. Ich danke dir wirklich herzlichst für dieses Interview und auch für diesen spannenden Einblick und dass du dir heute Zeit genommen hast. Das Thema ist sehr, sehr wichtig.
Sehr gerne. Für das Thema immer.
Super. Wunderbar. Vielen Dank, liebe Kirsten. Ich wünsche dir alles Gute und bis ganz bald.
Danke, bis bald.